Willkommen zu Babyboomer Stories, dem Podcast von und für Babyboomer und Babyboomerinnen. Haben wir in der ersten Episode in der Duden-Redaktion gelernt. Von und mit Stefan und diesmal nicht Konstanze. Sie muss arbeiten, einer muss ja Geld verdienen. Ich bin in Tempelhof gegenüber vom Flughafen. Falls ja noch Flüge abgehen würden, könnte man es eigentlich sehen. Dort steht seit über 100 Jahren ein Jugendstilgebäude und in der vierten Etage seit fast 50 Jahren das Deutsche Zentrum für Altersfragen. Und die Hälfte dieser 50 Jahre hat dieses Institut einen Direktor. Der sitzt mir gegenüber, Professor Clemens Tesch-Römer. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, na, ich freue mich, dass Sie gekommen sind.
Und wir legen los mit Sätzen, die ich beginne und Sie freundlicherweise ziemlich kurz vervollständigen. Das Deutsche Zentrum für Altersfragen ist
ein Bundesforschungsinstitut, das sich mit der Lebenssituation von Menschen in der zweiten Lebenshälfte befasst. Also nicht nur Älteren, also 65 Jahre und älter, sondern ab 40 gucken wir auf die Lebenssituation von Menschen und wie die sich so langsam ins Alter bewegen.
Wenn es das DZA nicht gäbe, dann?
Wäre es natürlich sehr schade für jeden und alle von uns, denn wir haben eine große Studie, Langzeitstudie, die 1996 begonnen hat, in der wir begleiten, wie Menschen älter werden und wie wir auch gucken können, wie sich die Lebenssituation von Menschen in der zweiten Lebenshälfte verändert haben über die Zeit.
Ich bin ...
Von der Identität her nicht Babyboomer, sondern ich habe eine disziplinäre berufliche Identität, ich bin Altersforscher, aber im Augenblick und in einer Stärke, weil ich ja jetzt bald in Ruhestand gehe, bin ich Großvater.
Von Babyboomern gehört habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal als?
Eigentlich habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben. Also ich meine, das Wort Babyboomer ist sicherlich während meines Studiums zum ersten Mal aufgetreten. Und natürlich, seitdem ich hier am DZA bin, sind die Babyboomer ein Thema, weil das eine so große Gruppe ist. Und immer wieder gesagt wird, wenn die Babyboomer dann in Rente gehen, dann verändert sich die gesamte Gesellschaft.
Und wenn ich heute den Begriff Babyboomer höre, dann?
Denke ich daran, was wir als Generation möglicherweise hätten besser machen können, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel.
Und jetzt die letzte kurze, danach haben Sie mehr Raum. Alt ist man, wenn?
Das ist eine Frage, die mir so häufig gestellt wird, dass sie mir wirklich zu den Ohren wieder rauskommt. Ich glaube, natürlich, die fragen ja alle, das wollen ja alle wissen. Das ist so abhängig von dem, wie man guckt. Fragen Sie meine Enkel, dann werden die sagen, auch jemand, der im Gymnasium ist, ist alt. Fragen Sie eine 80-, 90-Jährige, dann wird die sagen, naja, also ich bin jetzt alt geworden, aber die mit 75, das ist eigentlich noch eine Junge. Natürlich verwenden wir in der Forschung diese Altersmarkierung 65, aber interessanter ist eigentlich als diese Definition, was alt ist, was passiert eigentlich beim Älterwerden? Wie verändern wir uns?
Sie haben das jetzt schon mehrfach gesagt, Sie sind selbst Babyboomer. Jetzt verraten Sie mal Ihren Jahrgang.
1957 bin ich geboren, also eigentlich sozusagen noch so am Anfang dieser Babyboomer-Generation.
Und Sie haben auch schon gesagt, Sie haben sich fast die ganze Zeit Ihrer Forschungstätigkeit mit dieser Generation befasst. Wie würden Sie denn die Babyboomer insgesamt charakterisieren?
Also ich bin jetzt mal so ein kleines bisschen unhöflich und würde sagen, naja, eigentlich ist es nur die große Zahl der Babyboomer. Ansonsten ist es eigentlich eine relativ privilegierte, harmlose, nicht besonders auffällige Generation gewesen. Was ja häufig getan wird, ist, um so ein kleines bisschen verschiedene Geburtsjahrgänge voneinander abzugrenzen, dass man die dann zusammenfasst und sagt, das ist eine Generation. Generation Babyboomer, dann Generation X, Y, Z. Und dann versucht man immer irgendwie eine knallige Etikette darauf zu setzen. Und wenn man aber genauer guckt, wie eigentlich der soziale Wandel, der gesellschaftliche Wandel sich vollzieht, dann sind das doch eher langsame Prozesse. Und da sind die Babyboomer sozusagen eine Gruppe von Geburtsjahrgängen, die diesen Wandel zum Teil vorantreiben, zum Teil miterlebt haben. Spannend ist eben wirklich diese große Zahl. Was passiert mit dem Rentensystem? Was passiert mit dem Ehrenamt, was passiert mit dem Arbeitsmarkt, wenn diese große Gruppe in Ruhestand gegangen ist? Und das ist sozusagen das zentrale Merkmal, diese große, große Zahl der Babyboomer im Vergleich mit der Geburtenzahl davor und danach.
Was sind denn Lebensereignisse, die für Sie prägend waren, wo Sie sagen, daran erkenne ich meine Generation?
Oh, das ist natürlich nochmal so ein Punkt. Wenn wir von Generationen sprechen, dann ist das ja häufig so eine Fiktion, weil die unterscheiden sich so sehr. Also ich sag mal jetzt ein, zwei Erlebnisse, ich muss so ein bisschen nachdenken, weil es natürlich so viel ist. Aber ich sag mal, ein Punkt, der mir jetzt im Vergleich zu heute immer wieder so auffällt, ist, wir hatten damals richtige Winter. Wir hatten Schnee, es war kalt und diese Winter, die fehlen mir und ich denke, ja, eigentlich sieht man jeden Winter den Klimawandel.
Welches Erlebnis ist Ihnen ins Hirn gebrannt, haben Sie vor Augen, wenn Sie sagen, wow, damals haben wir?
Also ich denke jetzt an Fernsehbilder, den Kniefall von Willy Brandt. Der Kniefall von Willy Brandt, das war das eine, wo ich wirklich angefangen habe, auch über die Verbrechen nachzudenken, die Deutschland gegenüber seinen Nachbarländern begangen hat. Und das zweite ist damals die Friedensbewegung, als ich Student war. Jetzt mit dem verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine fragt man sich natürlich, war das eigentlich damals klug oder sinnvoll? Aber zumindest waren wir damals in Bonn auf dieser Riesendemonstration vor dem Verteidigungsministerium.
Da waren wir beide, ne?
Ah, ja.
Und noch ein paar. Aber ich kann mich nicht erinnern, die genau. gesehen zu haben damals.
Das war ja auch ein Riesending da im Hofgarten, heißt das, glaube ich.
Oder Hofgarten. Vor der Uni. Ja. Vor der Uni. Kurze genau. Wege für Studenten damals. Ja. Aber gut, ich habe nicht in Bonn studiert.
Ich habe auch nicht in Bonn, ich war in Bochum und bin dann von Bochum den kurzen Weg nach Bonn.
Aber der Weg war es wert, oder?
Ja, ja. Unbedingt. Unbedingt, ja.
Und Willy Brandt, der Kniefall 1970.
Ja. Jetzt. Da war ich 13. Da war ich 13 und danach habe ich wirklich angefangen, mich mit dem Nationalsozialismus, mit dem Holocaust zu beschäftigen. Ich glaube, wir waren die erste Generation, die wirklich sich mit dem Nationalsozialismus auch in der Schule auseinandergesetzt haben.
Das habe ich auch so erlebt. Jetzt machen wir mal den Sprung, der ja gar nicht so weit ist, von Ihrem biografischen Erleben zu Ihrem wissenschaftlichen Tun. Seit 1996 wird in Ihrem Hause, dem DZA, der Deutsche Alterssurvey durchgeführt. Erklären Sie mal in groben Umrissen, was das ist, wie das all funktioniert.
Es gibt zwei Fragen. Wie verändert sich die Welt? Also was passiert im historischen Wandel? Und das zweite ist, was passiert, wenn wir älter werden? Und mit dem Deutschen Alterssurvey können wir beide Fragen beantworten. 96 das erste Mal durchgeführt, 40 bis 85 waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wenn man sich da Altersvergleiche anguckt, weiß man nicht genau, liegt es am Alter? Liegt es an der Generation, in der ich groß geworden bin? Und was wir jetzt im Deutschen Alterssurvey machen, ist, dass wir alle 6 Jahre eine neue sogenannte Stichprobe von 40- bis 85-Jährigen ziehen und befragen. Und damit können wir eben diesen Wandel, wie hat sich die Lebenssituation der 40-, 60-, 80-Jährigen verändert? Zugleich befragen wir alle 3 Jahre, also auch nochmal dazwischen, alle Personen, die einmal in dieser Studie drin waren, zu einem Riesenbündel an Themen, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Erwerbstätigkeit, Einkommen. Und da können wir sozusagen gucken, was sind denn die Altersverläufe. Und jetzt das Tolle ist, wir können auch die Verläufe unterschiedlicher Generationen nebeneinander stellen. Und das ist natürlich irre spannend.
Spektakulär, wirklich, wirklich. Und wenn man jetzt sich das nochmal genau überlegt, beziehungsweise anguckt, als Sie losgelegt haben, 1996, waren die damals 40-Jährigen die Jüngsten, also der Jahrgang 1956, zufällig?
Fast ich.
Fast Ihr Jahrgang. Aber es war Ihr Vorgänger, ne? Der das festgelegt hat. Ja, jetzt entscheidend sind natürlich die Ergebnisse. Wir haben uns ja verabredet, zu gucken, wie haben sich Babyboomer, also die Generation der ab Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre, wenn wir es mal darauf vereinbaren, wie haben die sich verändert?
Ich mache es mal am Beispiel von mir. Also wenn ich mich jetzt sozusagen mit 40 angucke oder 41 damals und jetzt mit knapp 66, naja, das, was auffällt, ist nicht mehr so fit, nicht mehr so gesund. Das heißt also mit dem Älterwerden ganz klar, da wird die Gesundheit nicht mehr so gut.
Sieht man ihn nicht an?
Das ist interessant, weil es diese beiden Aspekte gibt. Fitness. Was kann ich eigentlich noch? Und diese Gesundheit, die man medizinisch diagnostisch feststellen kann. Und sie wollen nicht in mich reingucken. Außen sieht es vielleicht gut aus, innen haben sich so eine Reihe von kleinen Malesten angesammelt. Ach. Das gilt natürlich für alle, die älter werden, so ist es eben. Aber was mich unterscheidet und meine Generation unterscheidet von den Hervorgeborenen, wir gehen etwas gesünder ins Alter. Das ist sozusagen das Interessante und Spannende. Die Altersverläufe sind nicht so unähnlich, aber wir sind etwas gesünder.
Das wäre jetzt schon, ich sage mal, eine Erkenntnis, also eine wissenschaftliche Erkenntnis, genau, die Sie, genau. Also Sie machen es an sich selbst fest und sagen, ich bin da quasi das repräsentativ.
Genau, das sind Befunde auch aus dem Deutschen Alterssurvey.
Machen Sie vielleicht nochmal die Größenordnung deutlich. Also es gibt ja Institute, die legen 30 Leute auf die Couch und sagen dann, wie Deutschland tickt. Bei Ihnen sind es ein paar mehr, ne?
Ja, bei uns sind es ein paar mehr. Wir, Pi mal Daumen, befragen wir in jeder ersten Welle, 96, 2002, 8, 14, knapp 6.000 Personen. Insgesamt haben jetzt über 20.000 Personen am Alterssurvey teilgenommen. Und wir befragen natürlich auch die Personen, die dann noch in der Studie drin bleiben und können so eigentlich sehr gut repräsentative Aussagen über die Bevölkerung in Deutschland treffen.
Machen wir mal weiter. Also einmal haben wir schon, wir sind gesünder als die Generation vorher.
Eine zweite Angelegenheit, und da muss ich jetzt auch gleich sagen, das sind natürlich nicht meine eigenen Erkenntnisse allein, sondern das sind jetzt zum Thema Erwerbstätigkeit ein wichtiger Lebensbereich von meiner Kollegin Laura Romeo-Gordo. Und was da sozusagen direkt auffällt, ist ja, die Babyboomer-Generation hat eigentlich die Bildungsexpansion genossen, hat in der Mehrzahl interessante, gute Erwerbsverläufe. Aber hier gibt es auch die ersten Brüche, die dann in den danach folgenden Generationen noch stärker geworden sind. Und hier muss man eben auch sagen, Moment, du kannst nicht über die Generation der Babyboomer ganz allgemein sprechen. Diese Brüche in den Erwerbsbiografien, die gab es vor allen Dingen in Ostdeutschland. Das heißt, man muss eben genau hingucken, muss fragen, wie sieht es mit der Situation von Männern und Frauen, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aus. Und hier sieht man eben, dass diese Situation auf dem Arbeitsmarkt insbesondere für die Ostdeutschen fragiler wurde. Das ist schon ein Kennzeichen der Babyboomer, erst ganz gut, aber dann eben auch mit Brüchen.
Das war jetzt ein zweiter Befund. Babyboomer-Frauen haben andere Biografien?
Also wir haben eine Studie gemacht, die aus meiner Sicht wirklich ganz spannend ist. Da haben wir uns eben die Entwicklungsverläufe von Frauen und Männern von drei Generationen angeguckt. Vorkriegsgeneration 30 bis 39 geboren, Kriegsgeneration 40 bis 49 und Nachkriegs 50 bis 59. Da sind die Babyboomer so zur Hälfte dran. Wir haben uns also die Verläufe mit Blick auf soziale Integration, Einsamkeit, Care-Arbeit, also die Sorge um Kinder, um Pflegebedürftige, Ehrenamt angeschaut. Und unsere Überlegung war, eigentlich müssten sich doch Frauen und Männer über diese Generation annähern. Wir haben doch sowas wie Gleichstellung, Gleichberechtigung. Und es hat sich kaum etwas getan. Es ist so, dass die nachwachsenden Generationen in der Regel ein bisschen besser dastehen, gesundheitlich. In der Lebenszufriedenheit gibt es nicht so wahnsinnig viele Unterschiede zwischen den Generationen. Da gibt es auch kaum Dinge, die sich mit dem Alter tun. Aber wir finden ähnliche Geschlechtsunterschiede. Da waren wir wirklich extrem erstaunt und haben gedacht, okay, wir reden alle über diese Gleichstellung, über die Gleichberechtigung. Die Geschlechtsunterschiede haben wir leider immer noch da. Es muss hier eigentlich immer weiter was getan werden. Und die Babyboomer sind noch nicht die Avantgarde in der Gleichberechtigung gewesen, was wir vielleicht immer gedacht haben.
Sehr, sehr spannend. Drei große Entwicklungen haben Sie benannt. Eine vierte vielleicht noch.
Eine Entwicklung, die wirklich immer ganz spannend ist, weil sich in der Tat, und da sind die Babyboomer natürlich auch wieder Teil einer Entwicklung, die soziale Integration, die Einbindung in Partnerschaften, in Familie, die ist einfach vielfältiger geworden. Und die Frage ist eigentlich, was passiert, wenn es weniger diese traditionell konservativ hochgeschätzten, stabilen Familienbeziehungen gibt? Werden Leute einsamer? Wird es sozusagen schwieriger, sich zu integrieren, sich zu vergemeinschaften? Also nicht sozusagen die große Gesellschaft, sondern wirklich diese kleinen Netze. Und was wir sehen, und da sind die Babyboomer tatsächlich auch ein aktiver Teil, diese Integration in soziale Netze, in Gemeinschaften vollzieht sich mittlerweile mehr über Freunde und Nachbarn und Bekannte als über Familie allein. Familie ist nach wie vor wichtig, Partnerschaft ist nach wie vor wichtig, aber offensichtlich ist es eben so, dass diese Beziehungen, diese eher schwachen Beziehungen zu Freunden und Bekannten wichtig für diese Vergemeinschaftung sind.
Aber das ist ja auch hochspannend. Das heißt, selbst gewählte Beziehungen gehen vor, habe ich mir nicht ausgesucht.
Erwachsenen, ne? Beziehungen, nicht ausgesuchten. Genau. Das ist eben auch so ein Punkt, der ja häufig mit der Familie verknüpft ist. Es gibt ja so diese Idealvorstellung. Die Generationen mögen doch alle unter einem Dach wohnen, dann geht es allen gut. Und wenn man sich Länder anguckt, in denen es eben dieses gezwungene Zusammenleben von Generationen gibt. Und das ist in den nicht so wohlhabenden Ländern Ost-, Südosteuropas der Fall. Dann sieht man, dass es da unglaubliche Spannungen gibt. Das sind eben Ambivalenzen, die da entstehen. Es ist nicht nur so, dass man sich mag, sondern man geht sich eben auch auf den Keks.
Aber ich habe noch eine Vermutung für eine, ich glaube, wir sind jetzt bei der vierten Tendenz, bei der vierten Beobachtung. Stichwort Einkommen und Vermögen. Hat sich da was getan? Also sind wir Babyboomer nicht auch inzwischen die wohlhabendsten, die es bisher so gab?
Also ich denke mal, wir sind so ein Mittelglied, nicht? Also wir stechen jetzt nicht raus, aber bei uns, glaube ich, sieht man, in Babyboomern sieht man, dass es die ersten Übergänge in Fragilität, eine prekäre Lebenssituation im Alter gibt. Es nehmen ja seit langer Zeit zum ersten Mal wieder die Armutsquoten im Alter zu. Es gibt ja die offizielle, sage ich mal, den offiziellen Politsprech, der sagt, in Deutschland gibt es keine Armut, es gibt sozusagen nur die armutsnahen, armutsgefährdeten, weil es eben die Grundsicherung gibt. Wer nur weniger als 60% hat, der kann sich viele Dinge nicht leisten. Und da sehen wir, dass es im Alter einen leichten Anstieg der Altersquote gibt und der Armutsquote gibt. Und das bedeutet natürlich, da sind jetzt auch so langsam die Babyboomer mit dabei. Die Generation davor ist einkommensfester, finanziell besser abgesichert ins Alter gekommen. Ich fürchte allerdings, dass sich das fortsetzen wird. Da sind die Babyboomer wirklich nur ein, wenn man nichts tut politisch, da sind die Babyboomer nur sozusagen eine Übergangsgeneration.
Auch super spannend. Das heißt, meine Hypothese, dass wir Nachkriegsgeneration Aufschwung, dass das doch nicht am Ende als Lebensleistung, die qua Rente ausgezahlt wird, für so viele zutrifft.
Man muss eben gucken, dass sich die Erwerbsbiografien ändern. Diese Dauerbeschäftigung in einem Betrieb, in einem Arbeitskontext, Ansparen über die gesetzliche Renteversicherung des Einkommens im Alter, das löst sich mittlerweile etwas auf. Die Teilzeit, die ja die Möglichkeit gibt, Familie und Beruf miteinander zu verknüpfen, die hat natürlich als Langzeitkonsequenz auch ein geringeres Alterseinkommen. Und wenn das eben noch verknüpft ist mit einem bunteren Strauß an Familienbeziehungen, dann heißt das eben, dass möglicherweise für einzelne Personen, die dann alleine ins Alter kommen, die Renten niedriger sind.
Letzter Punkt. Wir hatten uns ja 5 Themenfelder vorgenommen, die aus dem Alterssurvey hervorgehen. Engagement, Ehrenamt. Da führen Sie ja als DZA eigene Studien durch, die Ehrenamtssurvey ist das, glaube ich? Das Ehrenamtssurvey? Nein, der, ne?
Wir haben auch im Alterssurvey natürlich das Thema Ehrenamt auch mit drin. Und was man da sagen kann, ist, diese nachwachsenden Generationen, die haben eigentlich einen steigenden Anteil von Personen, die ehrenamtlich aktiv sind. Und da gibt es eine interessante Diskrepanz zwischen der öffentlichen Diskussion. Die Vereine beklagen ja immer, dass es zu wenig Nachwuchs für die Leitungspositionen gibt. Und das stimmt auch. Aber der Grund liegt darin, dass es immer mehr Vereine gibt. Also es gibt immer mehr Organisationen, die einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende und so weiter, Schatzmeisterin und so weiter benötigen. Und bei einem relativ gleichbleibenden, vielleicht leicht ansteigenden Anteil der Ehrenamtler. Und das bedeutet natürlich dann im Gesamtbild, wir haben nicht genug, die Ehrenamt machen, obwohl es sozusagen leichten Anstieg gibt. Und hier ist eine ganz interessante Sache und da spielt die große Zahl wieder eine große Rolle. Die Erwerbstätigkeit ist sehr stark mit Ehrenamt verknüpft. Wer erwerbstätig ist, erstaunlicherweise, obwohl er weniger Zeit oder sie weniger Zeit hat, ist in höherem Maß ehrenamtlich engagiert als Personen, die dann in den Ruhestand gehen. Man würde ja sagen, du gehst in den Ruhestand, du hast mehr Zeit, jetzt wirst du ehrenamtlich aktiv. Das ist nicht ganz der Fall. Man sieht einen kleinen Abfall und dieser wird dann sozusagen größer, je älter Menschen werden. Und wenn jetzt die Babyboomer in den Ruhestand gehen, dann ist natürlich die Frage, was passiert? Was passiert dann mit den Vereinen, den Organisationen? Und da spielt die große Zahl natürlich schon eine Rolle.
Jetzt, um langsam in die Schlusskurve einzubiegen, mal Blick auf den laufenden Alterssurvey. Gibt es da schon erste Erkenntnisse, die Sie mitteilen können?
Naja, der laufende Alterssurvey, der ist natürlich immer noch geprägt durch die Pandemie. 2020 hatten wir eigentlich vor, wieder so eine neue Stichprobe zu ziehen, der 40- bis 85-Jährigen. Das war natürlich nicht möglich, weil man konnte ja nicht zu den Leuten gehen und die persönlich interviewen, was sonst immer gemacht wird. Was wir aber dann gemacht haben, wir haben sofort umgesteuert, haben Fragebögen rausgeschickt, haben nach Einsamkeit gefragt, haben nach Angst vor der Pandemie gefragt, haben danach gefragt, werdet ihr eigentlich, ihr Älteren, stärker diskriminiert aufgrund eures Alters? Und dann haben wir eine Telefonbefragung Ende 2021 durchgeführt und jetzt machen wir Winter 22, jetzt 23 machen wir die gerade laufende, da können wir natürlich noch keine Befunde machen. Dann Ende diesen Jahres 23, 24 und dann wieder eine große 26. Und was wir da natürlich machen können, ist zu gucken, gibt es denn irgendwelche bleibenden Folgen der Pandemie? Und da ist es eben so, dass wir beispielsweise bei der Einsamkeit gesehen haben, die flog hoch im Sommer 2020 im Vergleich davor, alle Altersgruppen in gleicher Weise, auch ein erstaunlicher Befund, und ging dann aber wieder runter, beruhigte sich etwas. Und jetzt kommen wir, ist natürlich die Frage, was hat sich denn alles wieder beruhigt? Wie resilient sind denn eigentlich die Älteren? Also Resilienz, widerstandsfähig sind denn die Älteren? Und da konnten wir eigentlich ganz gut sehen, dass entgegen dem öffentlichen Diskurs Menschen bis 90, die alleine zu Hause wohnen, also im eigenen Haushalt wohnen, dass die ziemlich tough waren und nicht die Opfer der Pandemie, von der man das immer gedacht hat. Und wer wirklich betroffen war von den Auswirkungen der Pandemie und den Kontaktbeschränkungen, das waren Menschen, die in Pflegeeinrichtungen gelebt haben. Mhm. Das konnten wir übrigens, also um das noch zu sagen, das konnten wir mit dem hochaltrigen Survey nachweisen, einer Studie, die wirklich die 80 und Älteren, und zwar die in Privathaushalten und in Heimen leben.
Und nochmal Fokus auf die Babyboomer-Generation. Im Alterssurvey, wissen Sie da schon einen neuen Trend?
Die Babyboomer, da kann man wirklich sagen, wir haben jetzt die Corona-Daten nicht spezifisch nach den Babyboomern ausgewertet. Aber die Babyboomer sind ja ungefähr die jetzt 2020 zwischen 55 und 65 waren. Und die waren genauso betroffen wie die Jüngeren, also die Kohorte, die da, oder die Geburtsjahrgänge, die danach kamen, wie die Älteren, also die vor den Babyboomern geboren wurden. Die Babyboomer stachen in der Pandemie überhaupt nicht raus.
Auch mal was Gutes, ne? Dass sie da nicht negativ aufgefallen sind, das in der Vielzahl. Ja, Schlusskurve. Jetzt haben wir spannende Befunde aus fast 30 Jahren Alterssurvey und zurück zum Anfang und dem Ausblick auf Ihre persönliche Biografie als Babyboomer. Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, Sie haben schon einen Rententermin jetzt im Auge. Gar nicht so lange hin, oder?
Nee, das ist 1. Oktober, werde ich. Also ich werde im Oktober 66 und Anfang Oktober bin ich dann im Ruhestand.
Der 1. Oktober, der Tag des älteren Mitbürgers, von der UNO ausgerufen, habe ich kürzlich gesehen, seit 1991.
Genau,
super symbolisch.
Dazu, das ist genau.
Aber bevor Sie in Ruhestand gehen, würde ich gerne noch eine Episode für Babyboomer Stories machen. Sie haben so viel zu erzählen.
Ja, gerne, ja klar. Auch für, also ich meine, ein bisschen Wissen werde ich noch mitnehmen. Ja.
Großartig. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank für die spannende Episode Einblicke in den deutschen Alterssurvey, letztlich über die Entwicklung von uns Babyboomern über Jahrzehnte, über 30 Jahre. Und wer das jetzt hört, wer das gut fand und mehr davon erwartet, der möge doch kommentieren, abonnieren, liken. Alles, was man so mit Podcasts machen kann. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.